저희 팟캐스트에 오신 것을 환영합니다.
Willkommen zum Podcast Sauerkraut und Kimchi mit
Sarah
und Silke.
Zu Sauerkraut und Kimchi, hallo.
여러분, 안녕하세요. 반갑습니다.
Wir versuchen das jetzt schon zum dritten Mal aufzunehmen, weil mein Kabel einen Wackelkontakt hat, aber jetzt hoffen wir natürlich, dass es funktioniert.
Ja, ich glaube, jetzt funktioniert es ganz gut.
Ich glaube auch.
Ja, wir haben kein rotes Licht mehr.
Nein, genau.
Wir haben es geschafft.
Die Technik.
Ja, ach, wirklich.
Diese Technik.
Ja.
Ach, aber wir sind wieder mit einem tollen Thema für euch da.
Nee.
Wir waren vom vorigen Mal schon so, wie soll ich sagen, gehypt für das Thema. Wir haben es kurz angesprochen und gesagt, wir machen es heute auch gleich.
Das stimmt, ja. Es hat total gut gepasst, ja.
Mhm. So. Wir werden das Kiseng-Thema besprechen.
Ja, total. Ja,
freue ich mich total drauf.
Ja.
Aber was ich dir vorher beim zweiten Versuch, oder war das der Versuch? Ich weiß es nicht mehr. Ich wollte dich überraschen. Weil du das noch gar nicht weißt, das haben uns zwei ganz liebe Menschen, die Anita und die Claudia, geschrieben mit ein paar Vorschlägen für einen Podcast.
Wirklich?
Ja, und das sind sehr interessante Themen.
Erzähl.
Einmal geht es um die Literatur in Korea.
Oh, wow.
Und dann geht es auch so um die Joseon-Zeit mit Hofetikette und so weiter und so fort.
Oh, wow.
Das sind sehr interessante Themen und ich denke, da werden wir uns schon was Gutes raussuchen können.
Ich glaube, das sind wirklich schöne Themen. Ich glaube, teilweise überschneiden wir ein bisschen, gibt es Berührungspunkte zur Hofetikette über das Thema, das wir heute behandeln. Aber Literatur ist auch ein sehr, sehr, glaube ich, wichtiges Thema. Ich glaube, da werden wir sicher irgendwas finden.
Ich denke auch.
Ja.
Auf jeden Fall danke, Anita und Claudia, mal schon für eure tollen Vorschläge.
Ja, wirklich, ja. Danke auch meinerseits.
Gut, wollen wir beginnen?
Ja.
Ja, wie wollen wir denn loslegen?
Na, schauen wir mal. Du hast ja ein bisschen was Biografisches auch gefunden, gell? Ich habe eher so historische Fakten herausgefunden. Jetzt ist die Frage, wo fangen wir jetzt an?
Ich würde einfach mal sagen, wir reden so drüber, was ist der Begriff Kiseng, oder?
Stimmt.
Wer sind die Kiseng überhaupt?
Nee.
Und was es so alles so drumherum bei ihnen gegeben hat. Und so wie die Sarah schon richtig gesagt hat, ich habe dann eine Geschichte, die ich dann vorlesen werde.
Ja, dann würde ich auch sagen, starten wir mal. Was ist Kiseng? Was bedeutet das? Wann waren sie ursprünglich? Gibt es irgendwie eine falsche Vorstellung davon? Ich habe mir mal angeschaut, was überhaupt Kiseng bedeutet. Ich glaube, der japanische Wortlaut ist ein bisschen bekannter, Geisha. Kiseng stammt von zwei Silben ab. Ki ist ein sinukonsches Wort, das bedeutet Unterhaltung, Gesang und Tanz. Und Seng ist wie bei Hakseng Student oder Schüler. Also das waren Menschen, die gelernt haben, wie man singt und tanzt und andere Menschen unterhalten kann. Wir werden uns, glaube ich, also ich habe meine Recherche eher auf die Joseon-Zeit festgelegt. Die Kiseng waren Damen. Es gab sehr viele bei Hof, aber es gab auch viele in ländlichen Gegenden, die sozusagen sich für die Unterhaltung anderer Menschen gekümmert haben, sage ich jetzt einmal ganz stark runter.
Was können wir da unter Unterhaltung verstehen? Also sie waren im Tanz ausgebildet, in der Poesie, im Singen, Instrumente spielen. Also das waren so die Hauptsachen. Und viele Kiseng waren auch noch sehr bewandt in der Literatur und haben selber auch noch Gedichte geschrieben.
Ja.
Das war das Sijo, was ich mitbekommen habe.
Ja, genau, das sagt man so genau. Ja, ich habe das auch so gefunden, also dass sie ja tatsächlich eine Schule besucht haben und da hieß es, dass sie eben 5 Fächer hatten. Das sind die du aufgezählt hast, genau.
Ich habe sogar, weil du gesagt hast, sie sind in die Schule gegangen, ich habe so ein bisschen gefunden, wie es losgeht, also wie diese Ausbildung war. Ich nur ganz kurz, der Höhepunkt einer Kiseng war eigentlich mit 16, 17 Jahren. Also sie waren eigentlich noch sehr jung, wenn
du
das so nimmst.
Ja, voll.
Man sagt, dass die Kiseng-Zeit mit 22 Jahren vorbei war.
Echt?
Sie waren sehr jung noch. Also sie konnten
vorbei?
Genau, also theoretisch war es eigentlich dieser Höhepunkt und dann war es eigentlich vorbei, dass sie Kiseng waren. Und deswegen haben sie oft gesagt, dass auch schon Kinder mit 8 Jahren dann in diese Kiseng-Schule gegangen sind. Und es war dann so, dass die Kiseng per Gesetz verpflichtet waren, mit 50 aufzuhören. Also sie durften nach 50 nicht mehr Kiseng sein.
Das stimmt.
Und was ich dann auch so interessant empfunden habe, war, entweder hatten sie es geschafft und hatten einen reichen Gönner, der natürlich sie freikaufen musste, was natürlich sehr schwierig war, weil natürlich zur Schuss und Zeit war das sehr, sehr teuer. Oder sie haben dann in Bars gearbeitet, also in Gasthäusern, oder hatten selbst ein Gasthaus. Mm. Also du warst eigentlich in diesem Gefangen, mehr konntest du eigentlich nicht machen.
Ja, so habe ich es auch herausgefunden. Also bei mir in der Doku, wobei 8 oder 10, weißt du, weil koranisches Alter zählt ja anders, ja.
Richtig, ja.
Also in der koranischen Doku haben sie wortwörtlich gesagt, die Kinder sind ab 10 in die Kiesing-Schule gegangen. Da gab es 2 unterschiedliche. Also das eine gab es in Hanyang, das war damals Seoul, also die Hauptstadt. Und das andere habe ich jetzt vergessen.
Pyongyang.
Ja, stimmt, in Pyongyang gab es auch ganz richtig, ja. Und da hieß es, da haben sie eben 5 Fächer gehabt, was auch interessant war. Zum Beispiel der koreanische Historiker hat gesagt, am Anfang habe ich mir gedacht, nein, das habe ich jetzt falsch gehört. Die haben gesagt, sie mussten mindestens 2 Instrumente können.
Das kann ich mir schon gut vorstellen.
Und ich habe mir gedacht, was heißt mindestens 2 Instrumente? Dann habe ich nochmal zurückgespult und dann hieß er wirklich mindestens 2 Instrumente können. Und ich habe es genauso herausgefunden wie du. Also ich habe jetzt nicht gewusst, dass der Höhepunkt in dem Sinn, was hast du gesagt, 16 Jahre alt war?
16, 17, ja.
Genau. Aber sie haben dann auch in der Doku gesagt, dass sie mit 50 aufhören mussten. Einmal alle 3 Jahre eine Veranstaltung gab, wo sie Kiesings gesucht haben. Und die meisten Leute waren von, ich weiß nicht, wie sagt man Jeonmin? Wortwörtlich heißt das niedriger Stand. Aber ich weiß nicht, ob man das heute so sagen darf.
Ich habe das auch gefunden, weil sie haben gesagt, es hat in dieser Regierung, also überhaupt, es hat da 3 verschiedene Systeme gegeben. Und da hat es eben die höchste Stufe gegeben, das war die Ilpe. Ah nein, Entschuldigung, mein Fehler, das waren die Stufen der Kiesing. In den Kiesing hat es auch noch Stufen gegeben. Aber du hast jetzt auch richtig gesagt, es hat 3 Stufen gegeben. Und bevor ich jetzt was Falsches sage, weißt du, wie diese 3 Stufen geheißen haben?
Ich glaube, die hießen, also die unterste Gesellschaftsschicht heißt Jeonmin.
Genau.
Dann haben sie gesagt Yangmin und dann gab es die, nicht Zombie, Yangban.
Genau, Yangban. Die Yangban waren die ganz obersten.
Genau,
richtig. Genau.
Stimmt, richtig. Ja.
Und was ich vorher angesprochen habe, Entschuldigung, das war jetzt dann mein Fehler, es hat auch zwischen den Kiesing auch noch Unterschiede gegeben. Es hat eben die Ilpe gegeben, das war wirklich die Oberschicht von den Kiesing und die haben vor allem bei den Festen der Oberschicht gesungen und getanzt, die haben die unterhalten. Und sie durften aber auch diese Ilpe nach dem 30. Lebensjahr auch dort nicht mehr dann diese Menschen unterhalten. Sie sind aber dann weiter noch dort geblieben bis zu ihrem 50. Lebensjahr und haben meistens dann weitergearbeitet in der Schneiderei oder in der Nadelkunst. Das habe ich so gut in der Medizin, also so wie scheint richtig in Akupunktur.
Ja.
Das habe ich total spannend empfunden. Und die niedrigste Stufe waren die Sampe. Und die durften zum Beispiel nicht die gleichen Sachen aufführen und singen wie die Ilpe. Da hat es auch solche Unterschiede gegeben.
Also, das stimmt. Das habe ich aber auch so gehört in der Doku. Also ich habe zum Beispiel nicht gewusst, wie die heißen, aber da haben sie auch gesagt, dass es da wieder Hierarchien gibt. Und ich hab das auch urspannend gefunden, weil ich immer auch gelernt habe, Akupunktur und Nähen haben sie gelernt. Ja. Ich meine, wenn man es so nimmt, haben die total viel gekonnt, bitte.
Richtig. Also ich habe nämlich so ein cooles Zitat gefunden. Da haben sie gesagt, die Kiesing haben so eine einzigartige Rolle in der Gesellschaft von Altkorea gehabt. Und sie haben gesagt, sie waren im Beruf gebildete Künstlerinnen und Schriftstellerinnen, aber waren wirklich von niedriger sozialen Kaste, also Klasse in dem Sinne. Und sie haben dann gemeint, sie besäßen den Körper der unteren Klasse, aber den Geist der Aristokraten.
Oh wow.
Und das war so richtig konträr eigentlich für diese Zeit.
Das stimmt. Ich finde diese Ausdrucksweise voll interessant, weil es war wirklich so. Also in der Doku haben sie gemeint, es gab ausnahmsweise auch Damen, die von der höheren Gesellschaftsschicht waren, Yangban. Das war jetzt nicht die Masse. Aber es stimmt schon, dass eben die von der unteren, ich weiß jetzt gar nicht, wo das so richtig sagt, also von der damals niedrigeren
Schicht,
Schicht, die meisten Damen waren, und sie haben das ja unter anderem auch wirklich gemacht, weil sie sozusagen von ihrem Status her, weil sie dann gebildet sind, und total viel lernen, auch Literatur, abgegradet werden wollen, sage ich einmal.
Weil es war ja auch so, das hast du sicher auch in der Doku mitgekriegt, warst du Kiesing, hast du eine Tochter bekommen, war die auch automatisch eine Kiesing.
Ja.
So wie es war bei den Schamanen.
Ach so, warte mal,
Helio, aber auch bei den Schamanen.
Das stimmt.
Wenn du ja eine Tochter hattest, hat die ja automatisch das Schamanentum auch übernommen. Kannst du dich nicht mehr erinnern?
Oh ja.
Und das war hier eigentlich genau das Gleiche. Und weil du jetzt gesagt hast, das hat auch einige von der oberen Schicht gegeben, das waren dann meistens diejenigen, die nicht mehr so viel Geld besessen haben und ihre Tochter dann eigentlich verkauft haben in den Kiesing-Stand.
Echt? Okay, richtig, wow. Ja.
Org. Also so gesehen, sogar die reichen Leute haben ihre Kinder verkauft, also ihre Töchter, um in den Kiesingstand zu gehen, um Money zu bekommen.
Okay, das ist aber interessant, weil als ich das bei der Doku gehört habe, habe ich mir gedacht, ich habe nur kurz gefragt, warum, wenn die sowieso der Yangban, der adeligen Schicht dazugehören, warum würden die das wollen? Dann waren das vielleicht Leute, die die Kunst wirklich geliebt haben, aber okay, das war
das
dann
liebe
auch
Geld.
Im Endeffekt geht es immer ums Geld.
Richtig, im Endeffekt geht es nur um Geld.
Wenn man alles herunterbricht, ist Geld. Ja. Okay. Oh, genau. Das ist spannend.
Was ich auch noch so interessant gefunden habe, ist, dass sie alle registriert waren. Also ich habe mitbekommen, in jeder Stadt und in jedem Ort mussten sie sich registrieren. Und sie hatten dann eben so einen Bezirksminister, der immer auch wirklich geschaut haben, sind noch alle Kiseng da. Die mussten sich, glaube ich, zweimal im Monat vorstellig machen.
Zweimal im Monat?
Ja, und er konnte dann schauen, diese Minister, sind welche geflohen oder habe ich eh noch alle unter mir?
Ah, wirklich?
Also die waren richtig registriert.
Ah, okay. Ja. Ah, verstehe. Okay, nein, das habe ich nicht gewusst, aber zweimal im Monat ist sehr viel. Okay, heißt das dann, dass es immer wieder vielleicht passiert ist, dass jemand abgehauen ist?
Ich könnte mir schon gut vorstellen.
Ja, weil sonst machst du nicht so strenge Kontrollen, oder? Okay, das habe ich nicht gewusst. Ja. Was ich total interessant gefunden habe, da haben sie erzählt, dass einerseits die Kiseng am Hof tätig waren und andererseits gab es auch Kiseng, die halt in der ländlichen Gegend tätig waren. Und da haben sie gesagt, was würdest du sagen, wenn es jetzt am Hof ein richtig großes Fest gibt, zum Beispiel ein sehr großes Fest ist, zum Beispiel wenn Gesandte aus China kommen, das war halt, da haben die Kiseng auch die prachtvollsten Sachen angehabt. Was hättest du gesagt, wie viele Kiseng sind dann am Hof für die Unterhaltung zuständig?
Ich könnte das jetzt gar nicht so sagen, weil das wüsste ich, aber ich würde sagen mindestens 100.
Oh wow, okay.
Ich weiß es nicht, ja. Keine Ahnung.
Es waren mindestens
wirklich?
100.
Okay. Okay.
Weil ich habe mir gedacht, das sind vielleicht so 20, 30 Kiesengs.
Ja, weil ich habe nämlich noch mitbekommen, dass es gar nicht so viele Kieseng gegeben hat im Ganzen. Es hat eigentlich im Ganzen nur 1000 Kiesengs gegeben.
Okay.
Aber die es dann eben waren, waren einfach dann so was Besonderes.
Okay.
Und deswegen hat man dann teilweise eben gerade bei so großen Veranstaltungen, die du sagst, wie gesagt, die Zahl wusste ich jetzt nicht, die zum Beispiel in Seoul, also in dem alten Seoul noch stark, haben sie die ganzen Kiesengs von den Umgebungen geholt, um bei Hof dann zu sein, um dort eben Unterhalter zu sein.
Okay, ja. Ja, das war
deswegen habe ich mir das eben so gedacht, dass es wahrscheinlich eine höhere Zahl sein könnte.
Ja, ja. Na, weil ich hätte, wenn ich das nicht gewusst hätte, nicht mit 100 gerechnet. Da haben sie gesagt, mindestens 100
Wahnsinn.
Sind dann am Hof und sind für die Unterhaltung tätig. Ja.
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 Ja. Die Leute wollen unterhalten werden,
ja, immer.
Nicht wahr?
Ja. Immer. Ja. Ja, total.
Und waren von wunderschönen Frauen sowieso noch.
So ist es, ja.
Das und ich habe sie auch, weil du jetzt gesagt hast, sie waren natürlich eher dann im Hof, aber es hat eben dann auch, so wie am Marktplätzen, dann eben diese Häuser gegeben, wo die Kiesern waren, wo sie dann so richtig schön Häuser gehabt haben, so mit Zierteichen, und das, um die Leute eben anzulocken, dass sie kommen sollen und sich unterhalten lassen sollen.
Ja, ja, dass sie es dann gut sehen können. Ja.
Ist auch noch ganz interessant.
Ja.
Kannst du mit dem Begriff Gibu was anfangen?
Also da hast du mich jetzt gesagt, Kibu habe ich noch nie gehört. Ich kenne nur, warte mal, Pu hat, glaube ich, das sinokasche Wort für Frau oder so. Aber ich weiß nicht, was Kibu ist, nein.
Der Kibu war der Kiseng-Ehemann.
Ah!
Der Kibu war in dem Sinne der Ehemann, und ich mache gerade Gänsefüßchen, der Schutz und wirtschaftliche Unterstützung gegeben hat den Kiseng-Frauen. Und hat ihnen so ein bisschen einen sozialen Status verschaffen. Aber dennoch hatten sie immer noch diese Verpflichtung, in dem Haus zu sein, wo sie sind, also in diesem Kiseng-Haus, und dort natürlich Männer zu unterhalten. Und manchmal ist es natürlich dann schon passiert, dass dieser Gibu dann natürlich eifersüchtig war, obwohl das eigentlich eine Zweckehe unter Anführungszeichen war.
Oh wow, das ist ja voll spannend. Aber es ist so interessant, weil man denkt sich so, das gibt es ja heute auch.
Ja, ja.
Es heißt nur anders und es ist ein bisschen anders, aber in dem Sinne voll interessant. Weil ich habe mich halt gefragt, wie das funktioniert, weil ich habe in der Doku auch gesehen, dass die Damen, also dass die Kiesengs heiraten können. Und da bin ich mir nicht 100% sicher, aber man hat das so gemacht, sobald die Frau geheiratet hat, hat man wortwörtlich wie eine Redewendung gesagt, dass man ihre Haare hinaufgibt. Also man hat angeblich an der Frisur gesehen, dass sie verheiratet ist und vergeben ist. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, wie ist das dann? Weil es ist wurscht, ob es Chosen seit 1300 irgendwas Frauen sind, Frauen, wir sind alle Menschen, also wir wollen das nicht, dass unser Partner mit jemand anderem ins Bett steigt, glaube ich. Ja. Okay, also eigentlich war das von vornherein eigentlich schon klar, aber trotzdem, weil halt Männer auch nur Menschen sind, wollen sie es dann aber auch nicht unbedingt sehen, dass ihre Frau dann mit anderen Männern unterwegs ist. Ja. Na, interessant. Ja, es ist halt eine Noble Escort Dame im heutigen Sprachgebrauch.
Richtig, genau. Mhm. Und diese Kiesenhäuser hatten ja dann auch noch so eine Leitung. Kennst du den Namen auch? Also diese Oberkieseng.
Ist das die Kieseng-Omoni?
Die Hengsu Kieseng war das. Das war die Leiterin des Kieseng-Hauses. Mm. Und die war eben zuständig und auch verantwortlich für die Frauen, die sie in ihrem Haus hatte. Mm. Und wenn zum Beispiel ein Kunde ungut war, irgendwas passiert ist oder irgendwelche Vorwürfe waren, hat sie natürlich das nachher dann verfolgt und geschaut, dass das alles wieder in Ordnung ist.
Ah, okay.
Und wenn ich es jetzt als Wiener Ausdruck jetzt sage, eigentlich fast wie so eine Puffmutter.
Ja, das stimmt,
das so nimmst, ne?
Ja, so, also ich habe es mir jetzt gedacht, du hast das jetzt ausgesprochen.
Ist jetzt die Frage, wissen Deutsche, wer so Puff ist? Schon, oder?
Oh, ich glaube, in Deutschland sagt man auch Puff, oder?
Ja.
Laufhaus?
Laufhaus, ein Bordell. Also ein
Bordell?
Ja, okay.
Ja. Ja. Die gute Frage. Ich weiß gar nicht, was in Deutschland sagt, ja.
Es war jetzt so.
Freudenhaus.
Es Freudenhaus.
Ich kann das verstehen.
Was ich aber auch so spannend empfunden habe, das hast du sicher auch in den Dokus mitgekriegt, dass es ja wirklich so richtige, richtige Ausbildungszentren für diese Kiesengs gegeben hat. Und dass wirklich die, die am ganz hohen Hof waren, sogar verpflichtet waren, Fortbildungen zu machen.
Mhm. Ja.
Das habe ich auch sehr interessant empfunden.
Es gab ja auch nur ganz bestimmte Kiesengs, die dann wirklich vor der königlichen Familie ihre Performance gemacht hat. Und ich habe in der Doku gesehen, das waren halt echte Historiker, die haben gesagt, man darf nie Kiesengs degradieren, dass sie nur Frauen waren, die halt ihre Körper verkauft haben. Sie haben gemeint, der Ursprung von den Kiesengs ist, das waren total intelligente, hochgebildete Frauen der Künste.
Ja.
Das war ja nicht nur so, dass sie gut im Tanz waren, sondern die waren auch voll belesen. Mhm. Die haben selber, du hast selber gesagt, Shizhou-Dichte geschrieben und zum Beispiel von der Hongnan, das ist ja zum Beispiel eine bekannte Kieseng, das wird heute immer noch als, literarisch extrem Niveau voll erachtet, auch von Wissenschaftlern.
Ja. Und wir haben ja letztes Mal darüber geredet, dass ja auch so ein bisschen das Gerücht war, dass die Wanhua eigentlich die Vorgänger von der Kiesing waren, das sich ja eigentlich nicht wirklich bestätigt. Aber sie sagen es einfach, weil die ja auch in diesen Künsten so unterwegs waren. Ich habe dann auch viel noch ein bisschen herumgeschaut und sie sagen, es sind immer wieder so Gerüchte, die gestreut werden, aber eigentlich glauben sie es nicht, sondern sie glauben, es waren so Wandererfrauen, die dann einfach in diesen Stand hineingekommen sind und definitiv Sklavenfrauen in dem Sinne, die niemanden hatten und die dann in diesen Stand reingekommen sind auf jeden Fall.
Stimmt, ich hätte jetzt auch so von einem Zusammenhang nichts gehört, aber
Wir hatten ja auch dann ganz kurz angesprochen, wie wir kurz die Kiesing angeredet haben, dass wir gesagt haben, wir glauben, dass die ja ganz viel Fäden gezogen haben und ganz wichtig waren. Und das hat sich in dem Sinne bestätigt. Mhm. Ich habe nämlich auch gelesen, dass sie eigentlich total hohe Informationsquellen waren.
Ja.
Vor allem, wenn es darum geht, Kriege zu führen, Menschen auszuhorchen. Das war dann so richtig interessant. Und deswegen war es zum Beispiel auch, dass bei der Rebellenarmee im 19. Jahrhundert Informationen weitergegeben haben und dann konnte eine Festung besser eingenommen werden. Mhm. Und zum Beispiel dann auch noch, wenn ich dir jetzt ein bisschen was vorgreife, musst du mir sagen, zum Beispiel wie die Japaner Invasionen von 1592 in den 16. Jahrhundert.
Ich habe genau daran gerade gedacht.
Ja? Ja. Na, magst du es vielleicht machen?
Nein, erzähl ruhig. Also ich habe nicht so detaillierte Also detaillierte Infos. Nein, ich habe das jetzt so uninteressant gefunden, weil bevor du diese Invasion von 15 irgendwas angesprochen hast, das nennt man ja auf Koreanisch Imjin Vedan.
Ja.
Und das ist bei mir so im Kopf aufgepoppt.
Dann sagst du es vielleicht. Vielleicht ist es genau das Gleiche, was ich erzählen wollte.
Ja. Nein, also ich habe keinen Vorfall, aber ich habe das auch gehört, also dass die Kiseng, die sind ja teilweise wirklich mit total wichtigen Persönlichkeiten unterwegs gewesen. Und da hat ein Historiker wieder gesagt, man darf ja nicht die Kieseng so abwerten, wie es heute gemacht wird. Das waren nicht nur Frauen, die ihre Körper verkauft haben, sondern sie haben ganz genau gewusst, was politisch und was in der Welt gerade abgeht. Und die hatten so einen Einfluss drauf, ja, dass sie einfach voll up-to-date waren. Und da hat er auch gesagt, man darf die Kiesengs nicht unterschätzen. Das waren nicht nur Frauen, die ihren Körper verkauft haben, die waren halt wichtig.
Ja. Ja. Und es hat eben eine ganz berühmte Kiseng gegeben, die hat Nonge geheißen, die war aus Jinju. Und die hat, also die ist zum Beispiel jetzt noch für ihren Mut in Erinnerung, die hat den Anführer der kaiserlichen japanischen Armee versucht zu töten.
Wow, das glaube ich aber schon.
Ja.
Das glaube ich schon.
Ja, und deswegen ist sie eigentlich so hoch verehrt.
Aha.
Und deswegen ist das da ein ziemlich hoher Stand, weil sie wirklich probiert hat, eigentlich einen Besetzer umzubringen.
Ich glaube dir das wirklich, weil ich habe es genauso auch von koreanischen Quellen gelesen, dass genau beim Imjin-Wedan, bei dieser japanischen Invasion, und da haben sie auch voll betont, so das wissen viele nicht, was für eine wichtige Funktion die Kiseng gespielt haben, dass sie gekämpft haben gegen die Japaner. Die haben sich wirklich eingesetzt, um gegen die Japaner zu kämpfen und ihr Land zu beschützen.
Ja. Sogar noch im 20. Jahrhundert, noch in den Unabhängigkeitsbewegungen, waren die Kiseng ganz viel involviert.
Voll aktiv. Ja.
Arg eigentlich, oder?
Ich habe das auch nicht gewusst.
Ja.
Also das war...
Ja. Das Einzige, was ich so traurig empfunden habe, ist dann eben, wie die japanische Besatzung war, dass die Kiseng dann eigentlich dann degradiert wurden, eigentlich als Prostituierte.
Ja, das ist richtig. Also wo das dann mit der japanischen Besatzung war, die sind ja eigentlich dann in dem Sinn arbeitslos geworden. Die haben ihre eigentliche Arbeit verloren. Und das war dann angeblich wirklich so, dass sie wirklich dann zu Prostituierten einfach degradiert wurden. Ja.
Und das finde ich total schade, eigentlich von diesem Stand so, du bist Gelehrtin, du bist Schriftstellerin, du bist Dichterin, du bist Tänzerin, wirst du eigentlich zu einer Prostituierten abgradiert.
Ja, voll. Und angeblich gab es, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, 1970, das ist jetzt eigentlich schon relativ modern, aber es gab angeblich in Korea eine Zeit, wo es eine urrege Japan Tourismuswelle nach Korea gibt, um mit Kisengs und Prostituierte zu... Also es gab eine, wie sagt man, prostituierten Tourismus der Japaner nach Seoul.
Sextourismus.
Ja, richtig. Ja. Und da haben sie hauptsächlich die Kisengs getargetet, ja.
Ist auch arg, gell?
Ja, schon irgendwie. Also ich meine, es ist irgendwie nicht böse, aber entweder bin ich so einseitig, ist es immer, wenn man... ein bisschen was mit der japanischen Kultur zu tun hat. Die Koreaner, es gibt genauso welche Koreaner und Österreicher, aber historisch sieht man dann immer wieder, dass die sexuell so, wie sagt man, sexuell, sie haben sich einfach voll ausgelebt. Vielleicht machen wir es eh und die Japaner hatten das Pech, dass das halt öffentlich wurde, aber...
Ganz spannend. Hast du vielleicht noch mitbekommen, dass auch in verschiedenen Regionen die Kiseng auch verschiedene Künste hatten?
Nein.
Ja, das ist zum Beispiel auch noch, was ich gefunden habe. Das war zum Beispiel die Kiseng von Jinju, haben wir vorher schon gerade gehört, waren versiert im, ich werde es sicher falsch aussprechen, weil es nicht in Hangul da steht, in Gommu, einen traditionellen Schwerttanz. Also die konnten mit Schwertern tanzen.
Ja, ja.
Die von Jiju waren berühmt für ihre Reitkunst.
Okay.
Und in der Kwandong-Region waren, die haben so ganz viele Gedichte rezitiert von ihrer eigenen Landschaft. Und in der Honnam-Region waren sie vor allem im Pansori ausgebildet.
Okay.
Das habe ich auch so cool gefunden, dass so, egal wo du bist, hast du irgendeine Spezialität, die dich auszeichnet.
Ja.
Und wahrscheinlich, sie wären wahrscheinlich nicht viel herumgereist, aber wenn dann zum Beispiel ein großes Fest war, haben sie wahrscheinlich genau die Dinge dann vorgetragen oder getanzt oder hergezeigt.
Ja, die Regionalen. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, wo man, glaube ich, eine Doktorarbeit darüber schreiben könnte. Ja.
Was hättest du denn noch so?
Ich habe gesehen, wie eine Dame den Direktor vom Nationalmuseum oder irgendwas Kulturmuseum interviewt hat und sie hat ihn gefragt, wie die geschminkt waren. Aber auch interessant. Und er hat gesagt, warte mal, Nokdu, Mungo-Bohnen oder grüne Bohnen und Azuki-Bohnen wurden als Cleanser verwendet, weil sie Saponin enthalten haben, was ich auch interessant finde, weil diese Azuki-Bohnen, das sind ja diese braunen Bohnen, das ist ja Pad, das ist so eigentlich das Essen in Korea. früher haben sie das so gemacht, früher war es genauso, die wollten auch alle hell sein. Da haben sie halt unterschiedliche Arten von hellen Puder gehabt, was halt aus Pflanzen gekommen ist. Aber die Haftung war so schlecht. Und sie haben gesagt, dass die Kiseng sich mit diesem Puder eingepudert haben und sind damit ins Bett gegangen, damit das noch besser haften bleibt. Und sie haben gesagt, der Unterschied ist, früher war es ästhetisch, dass man darauf geschaut hat, dass man dein Gesicht rund schminkt. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir heute haben. Und sie hat gesagt, früher, ja, weil heute schaut man ja drauf, dass man so mit Schatten sein Gesicht kleiner macht. Und der Direktor hat auf Koreanisch gesagt, man hat die Menschen so geschminkt, dass sie ein rundes Gesicht haben. Es war total wichtig, dass die Augenbrauen so rund sind und das Gesicht nicht kantig ausschaut. Und natürlich hat man drauf geschaut, dass man roten Lippenstift hat, weil man wollte einfach so hell wie möglich ausschauen. Ja. Also das habe ich irgendwie süß gefunden. Ich habe mir das so richtig vorgestellt, wie man so Bohnen klein macht und als Cleanser verwendet. Ich dachte, ich probiere das auch.
Natur mit der Pur.
Genau, back to the roots.
Na, weil du eben jetzt gerade geredet hast eben von Make-up, ich habe auch gefunden, was sie anhatten. Mhm. Sie hatten eigentlich eh schon koreanische Tracht an, aber es hat trotzdem Unterschiede gegeben. Es war so, dass normal haben die Frauen ihren Rock über die Brust getragen. Also der ist wirklich über der Brust gewesen und es ist dann so weit runtergegangen. Mhm. Kiseng haben aber den Rock nur bis zur Hüfte getragen.
Ah, okay.
Und haben dann den Rock noch weiter ausgestopft, dass der richtig schön weit war, haben den Rock sogar über zur Bluse so ein bisschen getragen, also so richtig puffig.
Okay. Ja.
Und dann haben wir auch kurz über die Haare gesprochen.
Ja.
Sie hatten ja so richtig kunstvoll gesteckte Haare. Und was ich noch vergessen habe zu sagen, im Rock waren ganz viele Knoten drauf, die waren mit Edelsteinen teilweise verziert.
Wow. Ja.
Und wie gesagt, auf den Kopf hatten sie so Perücken. Mm. Da ist der Name Katsche. Mm. Und ich habe da eben auch was über die Perücke gefunden, weil ich das super entspannend empfunden habe. Eben diese, ich zeig dir das Hangul, sagst du, wie es richtig ausgesprochen ist?
Ah, Katsche?
Katsche.
Mhm, Katsche.
Das war das teuerste Stück, das sie trugen.
Ist das eine Bekleidung oder eine Perücke?
Die Perücke.
Oh.
Und das war in dem Sinne das teuerste Accessoire von einer Kiseng. Und das wurde sogar mit Gold, Edelsteinen, Silber, Korallen und Jade und kompletten Kostbarkeiten geschmückt.
Okay, jetzt verstehe ich, warum man Kiseng werden will.
Mhm. Und bestimmte Verzierungen waren sogar nur dem Königshaus vorbehalten. Mhm. Also wenn du das hattest, warst du wahrscheinlich eine Kiseng des Königshauses.
Ja.
Und natürlich eher die Kisengs der höheren Schichten, also die Ilpe, so wie wir es vorher gerade hatten, hatten diese Perücken.
Ja.
Und was ich so arg gefunden habe, ist, eine Perücke war 6 bis 7 Jahre, bis man die überhaupt bekommen hat, weil die so lange gedauert hat zu machen.
Bist du wahnsinnig.
Das ist ein Wahnsinn, oder?
Bist du wahnsinnig, wow.
Und sie hat auch ein irrsinniges Gewicht gehabt, diese Perücke, 3 bis 4 Kilo.
Oh mein Gott.
Und es hat dann einmal einen Vorfall gegeben, da hat eine 13-jährige Braut, red man nicht drüber, ja? Mm. Ich habe mir gedacht, ich sag nichts dazu. Eine 13-jährige Braut hat diese Perücke getragen und als sie aufstand, um ihren Schwiegervater zu begrüßen, hat diese Perücke so den Nacken belastet, dass sie sich den Nacken gebrochen
Nein,
hat.
Nein, hör auf. Ja. Was echt jetzt?
1788 wurde dann diese Perücke von der Regierung verboten, weil sie einfach zu schwer war. Und im 19. Jahrhundert begannen dann die Yangban-Frauen, von denen haben wir schon gehört, also die in den höheren Schichten, den Jokduri zu tragen. Das war dann so ein kleiner Hut und der hat das dann ersetzt, diese Perücke. Und in den Kiseng-Zeiten, also in den Kiseng-Kreisen, Entschuldigung, und bei traditionellen Hochzeiten, tragt man aber immer noch manchmal diese Perücken.
Ah, okay.
Und das ist das, was wir letztes Mal gesagt haben. Diese wundervollen, hochgesteckten Frisuren mit diesen ganzen Dingen drinnen sind diese 3 bis 4 Kilo Perücken.
Ja, okay, nein, das verstehe ich jetzt aber, dass das so ein Gewicht haben kann.
Ja.
Weil ich versuche mir das jetzt gerade wieder so in Erinnerung zu rufen und es stimmt schon, dass die haben ja wirklich diese ganzen, wie du sagst, da stecken ja mehrere Sachen drinnen, sage ich ja mal so als Haarschmuck.
Richtig.
Und das hat dann schon ein Gewicht, bitte. Ja. Wow. Was man nicht alles ertragen muss, gell?
Ja, um schön zu sein. Gell?
Ja. Gut, dass wir es aus dem Alter draußen sehen.
Definitiv, gell?
Wenn das nicht hat und sowas. urspannend.
Es wollte ja natürlich, ich meine, wie kann es anders sein? Manche Leute haben ja dann auch gefordert, dass es die Kieseng-Klassen nicht mehr gibt. Die wollten ja sagen, schaff die Kieseng ab, das brauchen wir nicht. Mm. Und dann war es aber wieder so spannend, dass dann manche Leute dann aber gesagt haben, nein, machen wir es lieber nicht, weil sonst vielleicht unsere eigenen Ehefrauen dann entführt werden, weil sich die Männer nicht mehr ausleben können.
Warte. Machen wir es lieber nicht, also schaffen wir es lieber nicht ab, das Kieseng-Dings, genau. Weil unsere Männer dann weg. Ach so, weil, oh mein Gott. Ja. Ah, okay.
Ja.
Das haben die Koraner gesagt?
Ja. Bleiben wir lieber dabei, weil sonst kann es ja sein, dass dann unsere Frauen, die wir auf unserer Seite haben, von Männern, die eigentlich zu den Kiesen gehen, dann vielleicht entführt werden
okay. Und
sie dann okay. Unsittlich vielleicht berühren.
Okay, jetzt habe ich es kapiert. Ganz am Anfang habe ich es nicht ganz gecheckt. Ich brauche manchmal länger, wenn ich was verstehe.
Ist aber auch arg, oder?
Schon, ja. Das ist eigentlich so ein offenes Geheimnis alles. Okay, arg. Ich sag doch, es ist früher genauso wie heute. Es ist alles anders bezeichnet. Mhm. Ja, Menschen verändern sich nie.
Weißt du, wie es heute ist mit den Kieseng? Gibt es noch welche?
Ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß es nicht, weil irgendwie habe ich nie wirklich von denen was gehört, nicht zumindest mit dem Namen Kieseng. Mhm.
Na, es ist in den 1970ern haben sie dann versucht, eben die, wie soll ich sagen, den Tanz und das Vokabular und das Theater dafür zu bewahren. Weil sie sind ja in dem Sinne eigentlich verschwunden.
Mhm.
Und sie haben aber trotzdem versucht, eben gerade diese Kunst beizubehalten.
Mhm.
Und es hat dann auch einige traditionelle Kieseng-Häuser in Südkorea gegeben.
Mhm.
Und das letzte, das älteste Kieseng-Haus hat dann aber 2010 geschlossen.
Ah, okay.
Also eigentlich noch gar nicht so lang her.
Wow, das ist aber wirklich nicht lang her. Mhm.
Und es wird aber gesagt, dass viele Koreaner jetzt wieder versuchen, verstärkt das kulturelle Erbe wieder zu beleben. Mhm. Also sie wollen einfach wieder diese Gedichte und den Tanz und so weiter von der Joseon-Zeit, von den Kieseng haben, dass das einfach fortbesteht.
Ja, ja. Also ich finde, das ist schon wichtig, weil, wie gesagt, es ist einfach so, dass sich ein Land entwickelt, aber ich finde das so schade, weil ich habe irgendwie so von außen schon das Gefühl, dass Korea zu westlich wird, ja. Ich will jetzt nicht irgendwie darüber urteilen, es ist halt einfach so, ja. Aber wenn ich mir zum Beispiel Pansori und sowas anschaue, denke ich mir, das ist was Urschönes, ja, was so Urkoreanisches.
Ich finde Pansori Gesang so toll.
Ich finde, dieser Gesang per se ist so, der steckt so viel, Emotionen drinnen, ja.
Ich finde sowas wirklich toll, ja.
Ja, das ist ganz was Koreanisches. Also sowas gehört wirklich wieder aufgelebt. Also
Und es gibt ja doch wirklich viele wichtige Figuren in Kunst und Geschichte wirklich von den Kieseng.
Total.
Allein, was ich Hunan. So mitbekommen habe, ganz viele Dichterinnen,
die
total viele wunderschöne Geschichten geschrieben haben oder eben ganz viel Pansori gesungen haben. Und das finde ich so schade, dass es aber auch dann so ist, dass sie gesagt haben, ganz nicht viel Kunst von ihnen ist erhalten geblieben, weil sie eigentlich nicht so wertvoll ist, unter Anführungszeichen.
Das ist aber falsch.
Ja, genau. Ja. Es sind dann doch ein paar im Nationalmuseum, sind ein paar Gemälde von ein paar Kiesengs doch noch aufbehalten worden sowas.
Ja, Gott sei Dank, ja. Mhm. Na, ich habe gesehen, ich weiß nicht, ob das überall ist, aber dass in einer Schule sie in einem Fach Gedichte von einer Kieseng gelernt haben auswendig. Ja.
Das ist toll.
Das habe ich voll interessant gefunden. Und ich glaube, dieses Image ist wirklich falsch, dass Kiesengs nur Prostituierte waren. Sie haben eigentlich so dieses Urkoreanische mit ihrer Kunst noch weitergelebt.
Sie waren in dem Sinne eigentlich, wenn es so ist, einfach nur Unterhaltungsfrauen, einen Abend lang, wie die Geishas, gesungen haben, eben Alkohol eingeschenkt haben, mit den Männern gesprochen haben und dann das wieder auf diesen Sex-Ding zu reduzieren, das finde ich eigentlich so schade.
Ja, Und das ist halt, also ich habe echt gelernt und ich bin auch froh, dass wir dieses Thema behandelt haben, ich habe wirklich gelernt, dass es voll das falsche Image ist. Man hat früher zu Kieseng ein eigenes alltagssprachliches Umgangswort gehabt, ich habe den Namen vergessen, Heora oder Heora, und das war damals ein koreanisches Wort für die Blume, die
gepflückt wird?
Nein.
Irgendwie sowas?
Marul tinnen gut, das heißt eine Blume, die dir zuhört.
Ah,
okay. Und so wurden die Kisengs in Korea in der Umgangssprache genannt, was ich urschön finde.
Finde ich super schön, weil ich habe nämlich so was Ähnliches gesehen, ich habe das irgendwo da in meinen Notizen drinnen, ja. Wo es dann leider dann eben ins Negative gerutscht ist. Und dann war das diese, ja, eine Blume, die an der Weide einfach gepflückt werden kann.
Ja, das ist dieses
dann... Das ist dann eher dieses Negative. Richtig. Ich kann mir dann einfach wurscht auf der Straße irgendwie nehmen,
ja, richtig.
Und kann mich mit dieser Frau vergnügen.
Genau, und verzah sie dann nach
genau,
Hause. Ja.
Genau, und das hat's eben, deswegen hat es mich das jetzt kurz an das erinnert, was du gesagt hast.
Ja. Aber ursprünglich war der Name von ihnen nicht so. Mhm. Ja, es ist leider mit der Zeit hat sich das verändert.
Sehr schade, ja. Und ich habe erzählt, es hat ja so eine Kunstform gegeben auch. Es hat dann so eine Geschichte über eine Kisen gegeben von der, ich hoffe, ich spreche es jetzt wieder richtig aus, Chun Han Yang. Mhm. Die ist auch verfilmt worden, ist eine Serie auch schon. Also da gibt es einen Film von 2010.
Okay.
Der hat sogar, ich glaube, der war bei der Berlinale. Ich krieg's jetzt gar nicht raus. Er hat auf jeden Fall Preise gewonnen.
Genau, Berlinade. Was, Berlinade?
Berlinale. Wurscht, bei einem Filmwettbewerb.
Ja. Also,
Entschuldigt das jetzt bitte. Hat auf jeden Fall Auszeichnungen gewonnen.
Ja. Oh, wow.
Und das Thema Kiseng ist überhaupt ganz, ganz in der Literatur und überhaupt in ganz vielen Filmen und Mangas und Animes und so weiter ganz, ganz viel verhaftet. Und ich hätte eine kleine Geschichte von ihr, wenn du möchtest.
Oh, gern.
Weil ich habe das gelesen und man sagt eben auch, dass das so was Besonderes war, weil die Traditionen, bedient werden mit ein Mann liebt eine Frau und will ihr treu sein und er genauso. Und es sind natürlich ganz viele Dinge, die passieren. Ja, ganz Herzschmerz. Und ich würde euch das jetzt gern vorlesen. Es dauert gleich so 5 Minuten oder so. Wie gesagt, wenn es euch dann interessiert, es gibt auch einen Film dazu. Also, es war einmal. Es war einmal eine Kiseng, also eine weibliche Musikerin und Entertainerin namens Wolmei, die in Namwon in der Provinz Jeolbukdo lebte. Die Kiseng-Klasse war zwar meist gebildet und kultiviert, wurde jedoch von den adeligen und höheren Gesellschaftsschichten verachtet. Wolmei, die ihrem niedrigen gesellschaftlichen Status entkommen wollte, eroberte das Herz eines Zivilministers, der sie schließlich zu seiner Zweitfrau nahm. Wolmei brachte eine Tochter zur Welt, der sie den Namen Chun Han Yang gab. Das bedeutet Duft des Frühlings. 16 Jahre später spazierte Yi Mong Jung, der Sohn des Bezirksvorstehers, hinaus, um die Frühlingspracht zu genießen. Dabei entdeckte er ein Mädchen auf einer Schaukel. Sie war das schönste Wesen, das er je gesehen hatte. Von Verlangen erfüllt, sie kennenzulernen, schickte Mong Yong seinen Diener, um ein Treffen zu arrangieren. Obwohl Chun Han Yang anfangs zögerte, willigte sie schließlich ein, sich mit ihm in einem Pavillon, einem beliebten Ort für Spaziergänge und Vergnügen, zu treffen. Während Chun Han Yang sich zunächst kühl und zurückhaltend gab, war Mong Yong völlig hingerissen. Sofort fasste er den Entschluss, sie zu heiraten, und bat Wolmei um ihre Erlaubnis. Da Wolmei wusste, dass eine Heirat mit einer angesehenen Familie ein besseres Leben für ihre Tochter bedeuten könnte, stimmte sie freudig zu. Doch die gesellschaftlichen Regeln jener Zeit erlaubten es Mong Yong nicht zu heiraten, bevor er die staatliche Beamtenprüfung bestanden hatte. Mit der Zeit erkannte Chun Han Yang jedoch die Aufrichtigkeit und die Tiefe seiner Liebe und verliebte sich ebenfalls in ihn. Eine kurze, aber glückliche Zeit lang lebten die beiden friedlich zusammen, während Myung Rong für seine Prüfung lernte. Eines Tages aber brachte eine Beförderung von Mon Yongs Vater das Unglück über das Paar. Er wurde nach Seoul versetzt und musste mit seiner Familie fortziehen. Da Chun Han Yang die Tochter einer Kiseng war, machte Mong Yongs Vater unvermissständlich klar, dass sie aus Gründen der Familienehre nicht mitkommen konnte. Tränen überströmt umarmten sich die Liebenden zum Abschied und schworen sich ewige Treue, bis sie sich wiedersehen würden. Myung Rong versprach, seine Prüfungen zu bestehen, einen ehrvollen Titel zu erlangen und zurück, um Chun Hun Yang mit Würde zu heiraten. Kurz darauf wurde Mong Yongs Vater durch einen neuen Bezirksvorsteher ersetzt, einen gierigen und lüsternen Mann. Er vernachlässigte seine Amtspflichten und beutete die Bevölkerung aus, um seine persönlichen Gelüste zu stillen. Als er Chun Han Yang sah und von ihrer Schönheit überwältigt war, befahl er ihr, mit ihm zu schlafen. Doch Chun Han Yang weigerte sich standhaft und erklärte, sie habe nur eine wahre Liebe. Wütend ließ er sie foltern und ins Gefängnis werfen. Monate vergingen und gerade als Chun Han Yang dem Tode nahe war, kehrte Myung Rong zurück mit dem ehrenvollen Titel, den er ihr einst versprochen hatte. Bevor er den Minister stürzte und politische Gefangene befreite, verkleidete er sich als Bettler, um Chun Han Yang auf die Probe zu stellen. Trotz ihres Elends war sie freundlich und respektvoll zu ihm, doch sie bekräftigte, dass sie nur einen einzigen Mann liebte. Als Monjong schließlich seine wahre Identität offenbarte, fielen sie sich überglücklich in die Arme. Nachdem er den Minister abgesetzt und Gerechtigkeit wiedergestellt hatte, machte Myungrong Chun Han Yang zu seiner rechtmäßigen Ehefrau und nahm sie mit nach Seoul. Dort belohnte der König ihre Verdienste mit einer Beförderung und sie lebten glücklich bis am Ende ihrer Tage.
Wow. Sehr, sehr, sehr romantisch, muss ich sehr sagen. Auch sehr loyale gehen. Liebe.
Ja. Ja. Und ja. Da gibt es auch auf YouTube ein kleines Video, das gezeichnet ist, wo die Geschichte dann auf Englisch erzählt wird. Und wie gesagt, es gibt auch noch eine Verfilmung dazu. Und, ja.
Oh, das ist ja auch so ein Film, wenn man das sieht. Und ja, ich denke genau. So, das ist schon wehtut ja, innen, aber richtig. Ja. Richtig. Ja.
Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es ganz viel in der Literatur gibt, wo sich eben diese zwei Liebenden aus verschiedenen Ständen.
Ja, voll.
Und so weiter und so fort.
Ja. Ich bin mir aber auch sicher, dass das wirklich auch so war.
Hundertprozentig.
Ja. Ich habe nur während der Recherche auch von einer Kiseng gehört, die ist Hungnang. Und die war so bekannt dafür, nicht nur, dass sie dichterisch so gut war, sondern sie hat dann sich verliebt in einen Mann, der einen viel höheren Stand hatte als sie. Aber die haben sich dann wirklich geliebt. Und er ist dann gestorben und sie hat 3 Jahre wirklich getraut und hat immer wieder sein Grab aufgesucht. Und also, ich glaube, das gab es echt. Mhm. Ich glaube nicht nur, dass das Fiction ist. Ja.
Das glaube ich auch nicht. Ja,
ja, ja. Es tut Liebe wieder Liebe. Im Herzen weh sowas.
Ja. Aber es ist schön zu wissen, dass es auch solche Liebe gegeben hat.
Ja, das stimmt. Oh ja. Ja,
dass es egal war, ob du reich warst, arm warst. Ich glaube, wenn du den Menschen liebst, dann liebst du ihn.
Ja, das kannst du nicht kontrollieren. Das ist eine Herzenssache. Wenn es Klick macht, mach es Klick und fertig.
Richtig.
Das ist wurscht, wo du herkommst.
Richtig. Genauso ist es.
Danke für die schöne Geschichte.
Gerne. Gerne.
Das war wieder ein bisschen Balsam für die Seele.
Ja, ich meine, ich glaube, wir könnten noch ewig reden. Aber wir haben schon wieder viel geredet.
Ja, ja. Haben wieder eine gute Folge dann aufgenommen.
Ja.
Ja. Weil das Kiseng-Thema auch war sehr gut zu beleuchten, gehört auch zu Korea.
Ja.
Weil eigentlich ja doch die Geisha, also das ist meine Wahrnehmung aus Japan, noch viel bekannter sind und mehr wahrgenommen werden und dass man da nochmal ein Bewusstsein hat. Es gab viele Sachen in Korea auch, die sind dann vielleicht untergegangen, aber ja.
Auch eine wichtige historische Figur. Na gut, dann werden wir uns verabschieden.
Ja,
oder?
Genau.
Dann hören wir uns das nächste Mal und ich freue mich schon sehr drauf.
Ja, danke, dass ihr heute da wart und ich wünsche euch noch eine schöne Woche.
Annyeong.
Annyeong.
Tschüss.